Einer für alle, alle für einen. D'Artagnan hatte sich in seinen Freunden nicht getäuscht. Sie waren begeistert über die Aussicht auf ein handfestes Abenteuer und stellten keine langen Fragen. Es genügte ihnen zu wissen, dass es ein Wettlauf gegen den Kardinal und für die Königin sein würde. Ansonsten vertrauten sie auf D'Artagnan und ihre Degen. Um 2 Uhr morgens ritten die 4 Abenteurer mit ihren Dienern durch das nördliche Stadttor von Paris. Herr de Treville war zur Hälfte eingeweiht. Er hatte ihnen Urlaub bewilligt und sie mit einem klugen Rat entlassen. »Wenn man euch aufhält, so sagt, ich hätte Athos Erholung in einem Seebad verordnet und ihr würdet ihn dahin begleiten.« Dieser Vorwand stimmte die 4 nächtlichen Reiter übermütig. »Habt ihr auch die Badehosen nicht vergessen?« rief Porthos den anderen zu. »Wo denkst du hin?« antwortete Aramis lachend. »Ich habe sogar eine Reservehose für den Kardinal eingepackt, für den Fall, dass er uns besuchen will.« »Red nicht vom Teufel«, witzelte D'Artagnan, »denn wenn man von ihm spricht, ist er nicht weit.« Die Freunde brachen ein schallendes Gelächter aus und gaben ihren Pferden die Sporen. Sie ahnten nicht, wie rasch sich das alte Sprichwort erfüllen sollte. Um 8 Uhr morgens erreichten sie Chantilly. Sie beschlossen, in einer Herberge ein kurzes Frühstück einzunehmen. Als sie schon wieder aufbrechen wollten, hielt der Gast vom Nebentisch Porthos am Ärmel fest.
»Trinken Sie mit mir auf das Wohl des Kardinals!«
grölte er. Porthos fuhr ihn wütend an. »Sie haben wohl zu tief ins Glas geschaut!«
»Oho! Sie beleidigen mich!«
schrie der Fremde und zog den Degen. Porthos musste sich wohl oder übel verteidigen, und Athos rief ihm zu, »Wir reiten weiter! Komm mit deinem Diener so rasch wie möglich nach!« Porthos nickte und stürzte sich mit der Parole »Einer für alle« ins Gefecht. »Das wäre Nummer 1«, sagte D'Artagnan, als er mit Athos, Aramis und den 3 Dienern davonpreschte. »Der Kardinal missgönnt uns offenbar die Ferien am Meer.« Es war tatsächlich der Kardinal, der hinter Porthos augenblicklichen Schwierigkeiten steckte. Bonacieux hatte ihm brühwarm berichtet, dass seine Frau einen Boten nach London suche. Von einem anderen Spitzel wusste er vom plötzlichen Urlaub der Musketiere. Mit seinem untrüglichen Instinkt hatte der Kardinal aus den 2 Informationen die richtige Erkenntnis gewonnen und Vorsorge getroffen. In Beauvais machten die Freunde Rast, um auf Porthos zu warten. Als er nach 2 Stunden noch immer nicht aufgetaucht war, ritten sie weiter. Kurz nach der Ortschaft verengte sich die Straße, und ausgerechnet an dieser Stelle war ein Bautrupp mit Ausbesserungsarbeiten beschäftigt. Die 6 Reiter mussten hintereinander passieren. Plötzlich fischten die vermeintlichen Bauarbeiter Musketen aus dem Graben und begannen wie wild zu schießen. Aramis wurde an der Schulter getroffen. Trotz der Wunde konnte er sich auf dem Pferd halten, und die Freunde gelangten mehr oder weniger heil aus dem Hinterhalt heraus. Sie galoppierten weiter, bis Aramis aus dem Sattel fiel. D'Artagnan und Athos trugen ihn ins nächste Gasthaus und ließen ihm seinen Diener zur Pflege da. Dann brachen sie wieder auf und ritten ohne Halt bis Amiens. Es war beinahe Mitternacht, und die Pferde brachen vor Erschöpfung fast zusammen. »Wir müssen in einer Herberge absteigen«, sagte D'Artagnan. »Die Pferde brauchen Ruhe, und auch uns wird eine Mütze voll Schlaf nicht schaden.« »Einverstanden«, nickte Athos. »Dieses Gasthaus zur Goldenen Lilie sieht nicht so übel aus. Wir werden die Tür unseres Zimmers verbarrikadieren und deinen Plancher davor postieren, und falls jemand mit uns auf den Kardinal trinken will, so machen wir den Mund keinen Millimeter auf.« Die Vorsichtsmaßnahmen erwiesen sich als unnötig. Es wurde eine ruhige Nacht. Um 5 Uhr früh jedoch wollte Athos' Diener die Pferde satteln und sah, dass die Tiere lahmten. Diese Meldung verdarb den Freunden zwar das Frühstück, doch sie ließen sich nicht entmutigen. Sie schickten den Diener in den Ort, um neue Pferde zu kaufen. Nach dem Essen trat D'Artagnan mit Planchet vor die Tür, während Athos zahlte. Im Hof standen 2 ausgeruhte, gesattelte Pferde, die offenbar glücklicheren Gästen gehörten. D'Artagnan betrachtete sie gerade nachdenklich, als er in der Gaststube einen Aufschrei hörte. »Du Schuft!« brüllte Athos. »Ich schneide dir die Ohren ab!« Der Wirt hatte behauptet, er habe mit Falschgeld bezahlt. Im nächsten Augenblick stürzten aus dem Nebenraum 4 bis an die Zähne bewaffnete Männer und fielen über Athos her. »Flieh, D'Artagnan! Fort, so schnell du kannst!« schrie er und zog den Degen. D'Artagnan und Planchet zögerten keine Sekunde und schwangen sich auf die fremden Pferde. Sie hörten noch, wie Athos den ersten Hieb parierte und triumphierend rief: »Einer für alle!« Dann waren sie schon auf der Landstraße. »Wir machen keinen Halt mehr bis Calais«, sagte D'Artagnan, »und wenn uns die Pferde unter dem Hintern zusammenbrechen.« Es war, als hätte er eine Prophezeiung ausgesprochen. Denn als sie nach stundenlangem Galopp die Stadttore von Calais erblickten, stürzte D'Artagnans Pferd und stand nicht mehr auf. Auch mit Planchets Gaul war nichts mehr anzufangen. Er bockte wie ein störrischer Esel. Also eilten die beiden zu Fuß zum Hafen. Knapp vor ihnen ging ein vornehmer Herr mit seinem Diener, der dem Kapitän eines vor Anker liegenden Schiffes zurief: »Fahren Sie nach England?« »Ja«, bestätigte der Kapitän. »Aber ich darf Sie nur mitnehmen, wenn Sie eine Erlaubnis des Kardinals haben.« »Pah, die hab ich«, versetzte der Edelmann und zog ein Papier aus der Tasche. »Gut«, brummte der Kapitän. »Dann holen Sie beim Hafenkapitän ein Visum. Er wohnt da hinten auf dem Hügel. Aber beeilen Sie sich, wir laufen in einer halben Stunde aus.« D'Artagnan und Planchet schauten einander vielsagend an. Sie folgten dem Herrn und dessen Diener unauffällig und warteten auf eine günstige Gelegenheit. Sie kam am Rande eines kleinen Wäldchens, wo etwas versteckt ein Ziegenstall stand. Mit einem Satz sprangen D'Artagnan und Planchet die beiden von hinten an und drängten sie in den Stall. Sekunden später lagen zwei verschnürte und geknebelte Gestalten auf dem Strohboden und der Riegel knallte vor die Brettertür. »Gute Arbeit«, grinste D'Artagnan und entfaltete die Vollmacht des Kardinals. Sie war auf den Namen Graf de Wardes ausgestellt. »Planchet, du bist jetzt Diener des Grafen Wardes«, rief er übermütig. »Also begleite deinen vornehmen Herrn gefälligst zum Hafenkapitän.« 10 Minuten später hatten sie das Visum, und nach weiteren 10 Minuten kamen sie im Sturmschritt im Hafen an. D'Artagnan zeigte dem Schiffskapitän wortlos Visum und Vollmacht. Dieser nickte und führte sie an Deck. Er zögerte aber noch, den Anker zu lichten, und suchte mit schmalen Augen den Hügel ab. »Wo nur der eine Herr bleibt«, murmelte er. D'Artagnan sagte leichthin: »Ah, warten Sie nicht auf den. Das war dieser verfluchte D'Artagnan, hinter dem der Kardinal her ist. Der Hafenkapitän hat ihn entlarvt und gut bewacht nach Paris zurückgeschickt.« »Ja, wenn das so ist«, brummte der Kapitän, »dann können wir ja los.« Bald war das Schiff auf hoher See. D'Artagnan und Planchet seufzten erleichtert auf. Dann fielen sie wie Mehlsäcke aufs Deck und schliefen, schliefen, schliefen. Als Planchet bei Tagesanbruch erwachte, war der Platz neben ihm leer. Erschrocken sprang er auf und blickte sich suchend um. D'Artagnan stand an der Reling. Die steile Küste Englands schälte sich soeben aus dem Morgennebel, und Planchet trat schweigend neben seinen Herrn. »Ach, Planchet«, seufzte D'Artagnan, »was wohl aus meinen Freunden geworden ist?«
»Na, machen Sie sich mal keine Sorgen«, tröstete Planchet. »Ich wette meinen Kopf darauf, dass Sie soeben alle drei Spiegelei und Speck zum Frühstück futtern.«
D'Artagnan musste unwillkürlich lächeln.
»Ich hoffe, du hast recht.«
»Doch machen wir uns fertig. Das Schiff läuft in den Hafen ein.« Der Ball. Und weiter ging der Wettlauf mit der Zeit. In Dover bestiegen D'Artagnan und Planchet eine Postkutsche, die sie gemächlich rumpelt nach London brachte. Als sie endlich, endlich an die Tür des Schlosses Buckingham klopften, mussten sie erfahren, dass der Herzog mit dem englischen König auf Entenjagd war. D'Artagnan machte dem Pförtner mit Händen und Füßen begreiflich, dass er in einer Sache, bei der es um Leben oder Tod ging, aus Paris komme. Sie wurden zum persönlichen Diener des Herzogs geführt, der ausgezeichnet Französisch sprach. Patrick, so hieß der Diener, ließ sofort 3 Pferde satteln. Nach einem mörderischen Ritt erreichten sie schließlich das weitläufige Jagdgelände des englischen Königs. »Wartet hier«, sagte Patrick, »ich muss meinen Herrn erst suchen. Ach ja, und wen soll ich melden?« »Den Mann, der ihm an einem gewissen Abend auf der Seinebrücke den Weg verstellte«, gab D'Artagnan zur Antwort. Patrick zuckte die Achseln, ritt davon und richtete Buckingham genau diese seltsamen Worte aus. Die Wirkung auf den Herzog war bemerkenswert. Er wurde zuerst knallrot, dann leichenblass. gab seinem Pferd die Sporen und sprengte zu D'Artagnan. »Ist der Königin etwas zugestoßen?« rief er ihm keuchend entgegen. »Lesen Sie selbst«, sagte D'Artagnan und reichte dem Herzog den Brief, den er die letzten Tage wie einen Schatz an seiner Brust gehütet hatte. Buckingham brach mit zitternden Händen das Siegel. »Um Gottes Willen«, flüsterte er tonlos, nachdem er die Zeilen überflogen hatte, »wir müssen sofort ins Schloss zurück.« Er ließ sich von Patrick beim König entschuldigen, und dann jagten sie im Galopp nach London zurück. D'Artagnan eilte mit dem Herzog in dessen Gemächer. Buckingham schloss einen Schrank auf und holte ein Kästchen aus Rosenholz heraus, eröffnete es mit ungemein zärtlichen Händen und stieß einen furchtbaren Schrei aus. »Was ist, Milord?« fragte D'Artagnan beunruhigt. »Es sind nur noch 10 Knöpfe«, stammelte der Herzog. »Man muss mir 2 gestohlen haben, als ich sie letzte Woche auf einem Ball trug. Da, zählen Sie selbst!« Genau zur selben Zeit, als D'Artagnan bestürzt auf die 10 Diamantknöpfe starrte, sperrte im fernen Paris der Kardinal die fehlenden 2 in seinen Schreibtisch. »Bravo, Milady«, murmelte er und begab sich unverzüglich zum König. Der Ball wurde auf kommenden Montag festgesetzt. Von all dem wussten D'Artagnan und Buckingham indessen nichts. Sie wussten nur, dass die Zeit unerbittlich verrann und sie die gestohlenen Knöpfe schwerlich herbeizaubern konnten. Ein verzweifeltes Schweigen breitete sich aus, das Buckingham jedoch plötzlich mit strahlendem Gesicht durchbrach. »Ich hab's«, rief er. »Ich kenne einen Juwelier, der zaubern kann. Er wird die 2 Knöpfe so perfekt nachmachen, dass sie nicht einmal der Teufel von den übrigen unterscheiden kann.« Bereits eine Stunde später traf der Juwelier im Schloss ein. Die Zimmer des Herzogs wurden kurzerhand in eine Werkstatt umgewandelt und nach 2 langen Tagen und Nächten war das Wunder vollbracht. 12 Diamantknöpfe funkelten im Licht der aufgehenden Sonne und sie glichen einander wie ein Ei dem anderen. Überglücklich ließ Buckingham D'Artagnan wecken, der 46 Stunden wie ein Murmeltier geschlafen hatte. »Hier sind die Knöpfe sowie ein Brief, der Ihnen zu einer gefahrlosen Rückreise verhelfen wird. Zeigen Sie ihn dem Kapitän der Brig Sund, die an der Themse vor Anker liegt. Dann wird sich alles Weitere ergeben.« D'Artagnan verbeugte sich und ging zur Tür. »Bitte«, rief ihm der Herzog nach, »sagen Sie der Königin, dass ich sie...« Er zögerte und wurde rot. »Dass ich das Kästchen wie meinen Augapfel hüten werde. Es würde Ihnen ohnehin nur hinderlich sein.« »Ich werde alles Wort für Wort ausrichten«, schmunzelte D'Artagnan. Dann eilte er ohne Frühstück und ohne Planchet zum Hafen, denn der Arme war noch immer nicht bei Kräften. Er fand die Brig Sund auf Anhieb, und kaum hatte der Kapitän den Brief gelesen, als er auch schon Befehl zum Auslaufen gab. Am Abend legte das Schiff in Frankreich an. In der Herberge stand ein Pferd bereit, in dessen Halftern D'Artagnan Geld und einen Plan mit markierten Reiserouten fand. Er ritt sofort los, und als er nach 4 Stunden Neufchâtel erreichte, spielte sich dort alles genauso ab. Wo D'Artagnan auch immer abstieg, stets erwartete ihn ein frisches Pferd, ausgezeichnete Bewirtung sowie der Hinweis auf die bevorstehende Route. Er war zutiefst beeindruckt, da die Macht des Herzogs von Buckingham der des Kardinals mehr als ebenbürtig war. Auf diese Weise erreichte D'Artagnan am Montagabend um 9 Uhr Paris. Schon am Stadttor erfuhr er, wovon das Volk seit Tagen sprach. Der Ball fand am heutigen Abend statt. D'Artagnan gab seinem Pferd ein letztes Mal die Sporen und galoppierte zum Louvre. Genau zur selben Zeit füllte sich der Saal des Rathauses mit den Gästen des Balls. Der Kardinal saß bereits in seiner Loge. Um 10 Uhr erschien der König. Wenig später kündigte lauter Jubel die Ankunft der Königin an. Lauernd beugte sich der Kardinal vor. Seine stechenden Augen suchten ihre Robe ab. Die Königin war ohne Diamantknöpfe erschienen. Mit höhnischem Lächeln glitt der Kardinal aus seiner Loge und ging zum König. Er neigte sich an dessen Ohr und flüsterte ihm etwas zu. Der König sprang erregt auf. »Madame«, fuhr er die Königin an, »warum tragen Sie die Diamantknöpfe nicht? Ich bat Sie doch ausdrücklich darum.« Die Königin erstarrte. Mit bebender Stimme antwortete sie, »Oh, ich befürchtete, ich könnte sie im Gedränge verlieren.« »Das war nicht recht von Ihnen«, zischte der König. »Ich wünsche, dass Sie meine Geschenke tragen.« Die Königin senkte den Kopf. »Ich kann ja in den Louvre schicken, um die Diamantknöpfe zu holen«, flüsterte sie. »Tun Sie das«, befahl der König, »und zwar gleich, denn in einer Stunde beginnt der Eröffnungstanz.« Die Königin verneigte sich und ging mit schleppendem Schritt in ihre Garderobe. Als man ihr die Tür aufhielt, drehte sie sich noch einmal um, wie eine zum Tod Verurteilte, die einen letzten Blick um Gnade schickt. Sie sah voll in das Gesicht des Kardinals, der sein berüchtigt teuflisches Lächeln trug. Der Kardinal wartete bis kurz vor dem Eröffnungstanz. Dann näherte er sich erneut dem König und überreichte ihm eine kleine Schatulle. Der König öffnete sie und erblickte darin zwei Diamantknöpfe. »Was soll das bedeuten?« fragte er.
»Nichts weiter«, log der Kardinal.
»Doch ich gebe Ihnen einen Rat. Wenn die Königin mit dem Schmuck erscheint, was ich bezweifle, so zählen Sie die Knöpfe. Wenn Sie nur 10 bemerken, dann fragen Sie Ihre Gemahlin, wer ihr die beiden hier entwendet haben könnte.« Der König wurde dunkelrot. Er wollte dem Kardinal noch eine Frage stellen, doch in diesem Augenblick ertönte ein vielstimmiges »Ah! Oh!« Die Königin trat aus der Garderobe. Sie sah hinreißend aus in ihrem eng anliegenden Jagdkostüm, auf dessen linker Schulter die Diamantknöpfe funkelten. Sowohl der König als auch der Kardinal verengten ihre Augen zu Schlitzen. Sie versuchten, die Knöpfe zu zählen, doch die Königin stand zu weit weg. Zudem gaben die Pfeifer soeben das Zeichen zu Beginn des Eröffnungstanzes. Die Etikette verlangte, dass der König den Ball mit der Frau des Bürgermeisters eröffnete. Die Königin musste mit dem Bürgermeister tanzen. Jedes Mal, wenn der König an ihr vorüberglitt, versuchte er krampfhaft, die Knöpfe zu zählen. Er litt Höllenqualen und seine Eifersucht wuchs ins Unermessliche. Als der Tanz zu Ende war, ließ er die Frau des Bürgermeisters einfach stehen und eilte zur Königin. »Ich glaube, Madame, es fehlen Ihnen 2 Knöpfe«, rief er heiser. »Hier sind sie!« Und er hielt ihr die beiden Knöpfe hin, die ihm der Kardinal gegeben hatte.
»Was?« rief die Königin und tat sehr erstaunt. »Sie schenken mir noch 2 Knöpfe? Dann habe ich ja 14!«
Der König schluckte. Er zählte die Knöpfe und musste erkennen, dass die Königin die Wahrheit sprach. Erleichtert und verärgert zugleich wandte er sich an den Kardinal.
»Ich glaube, Sie sind mir eine Erklärung schuldig.« Der Kardinal wand sich wie ein Aal. »Verehrte Majestät«, stotterte er, »diese 2 Knöpfe sind mein nachträgliches Geburtstagsgeschenk an Ihre reizende Gemahlin. Da ich unwürdiger nicht wagte, sie ihr selbst zu geben, habe ich diesen Umweg über Sie gewählt.«
Die Königin blickte den Kardinal spöttisch an.
»Ich bin geschmeichelt«, rief sie.
»Umso mehr, da ich vermute, dass Sie die 2 Knöpfe ebenso teuer zu stehen kamen wie Seine Majestät die anderen 12 zusammen. Und jetzt gestatten Sie, dass ich mich zurückziehe.« Die Gäste des Balls hatten die kurze Szene zwischen dem Kardinal und dem Königspaar mit Verwunderung beobachtet. Keiner verstand, worum es ging, außer D'Artagnan. Er lehnte in der Saaltür und fühlte sich ziemlich verloren. Gerade wollte er gehen, als ihn jemand am Ärmel zupfte. Es war Constanze, der er vor 2 Stunden die Diamantknöpfe übergeben hatte.
»Komm mit«, flüsterte sie, »die Königin will dir danken.«
Und schon führte sie D'Artagnan kreuz und quer durch verlassene Gänge, bis sie ihn schließlich in ein dunkles Zimmer drängte und verschwand. D'Artagnan stand wartend in der Finsternis. Plötzlich öffnete sich eine Tapetentür und eine wunderschöne Hand tauchte durch den hell erleuchteten Spalt. D'Artagnan begriff. Voller Ehrfurcht nahm er die Hand der Königin und küsste sie. Erst als sich der Türspalt wieder schloss, bemerkte er den Gegenstand, der schwer und kühl in seiner Hand zurückgeblieben war. Ein trauriges Rendezvous und ein glückliches Wiedersehen. Die Königin hatte ihrem Retter einen smaragdbesetzten Ring geschenkt. Es war ein prächtiger Lohn, doch D'Artagnan war voller Sehnsucht nach einer viel süßeren Belohnung. Er trat auf den Gang hinaus, in der Hoffnung, dass Constanze auf ihn warten würde, aber vergebens. Zutiefst enttäuscht verließ er durch eine Seitenpforte das Rathaus, aus dem, wie ihn zum Hohn, noch immer die Musik und das Gelächter der Ballbesucher klang.
»Pah! Sollen sie doch da drinnen tanzen, bis sie die Füße abfallen!« stieß er hervor und stapfte nach Hause.
Er wollte gerade aufschließen, als sich die Tür von innen öffnete. Erschrocken griff er nach dem Degen. Doch es war kein Mann des Kardinals, der ihn erwartete, sondern Planchet.
»Wie bist du so schnell zurückgekommen?« fragte D'Artagnan verdutzt, denn er hatte seinen Diener noch immer schwer entkräftet in England vermutet.
»Oh, ich habe mich hergezaubert«, grinste Planchet,
»genauso wie dieser Brief da, den ich bei meiner Ankunft hier auf dem Schreibtisch fand.«
Und er schwenkte einen weißen Umschlag vor D'Artagnans Nase, der intensiv nach Parfum duftete.
»Gib her!«
rief D'Artagnan aufgeregt. Mit zitternden Fingern öffnete er das Kuvert und las. »Jemand schuldet dir großen Dank. Warte heute Abend um 10 beim Pavillon Saint Cloud auf deine ergebene C.B.«
»Juhu!« schrie D'Artagnan. »Ich bin der glücklichste Mensch unter der Sonne.«
Und er packte Planchet und wirbelte ihn herum, dass dem Armen Hören und Sehen verging.
»Gnädiger Herr«, keuchte Planchet schließlich, »darf ich mich jetzt trotz Ihres Glücks ein wenig niederlegen?«
»Natürlich«, lachte D'Artagnan und ließ ihn wieder los. Planchet zog sich kopfschüttelnd in den Vorraum zurück, von wo alsbald ein kräftiges Schnarchen ertönte. Sein Herr indessen fand noch lange keinen Schlaf. Immer wieder las er Konstanzes Zeilen, und erst als er den Brief unter sein Kissen legte, schickte ihn der süße Duft ins Land der Träume. Als D'Artagnan wieder erwachte, dämmerte es schon. Rasch sprang er aus dem Bett und machte sich fein wie nie zuvor in seinem Leben. Dann weckte er Planchet und sie verließen im Laufschritt das Haus. Der von Konstanze angegebene Pavillon stand in einer verrufenen Gegend außerhalb der Stadt. D'Artagnan befahl Planchet, in einer der vielen Schenken zu warten und ging das letzte Stück allein. Als er den Pavillon erreichte, war es genau 10 Uhr. Er lehnte sich an einen Gartenpfeiler, da er glaubte, Konstanze würde ihm sogleich die Pforte öffnen. Doch es blieb alles ruhig. Keine Schritte, kein Schlüssel, der sich im Schloss umdrehte, keine Stimme, die ihn rief. Nach einer halben Stunde wurde D'Artagnan allmählich ungeduldig. Er kletterte auf einen Baum, um einen Blick in das Innere des matt beleuchteten Pavillons zu werfen. Das Bild, das sich ihm bot, ließ sein Herz einen Schlag lang aussetzen. Die Zimmertür hing zertrümmert in den Angeln, der Tisch war umgestoßen, Scherben und zertretene Speisen bedeckten den Boden. Hastig ließ D'Artagnan sich auf die Erde fallen, um nach weiteren Spuren der hier verübten Gewalttat zu suchen. »Oh Gott«, murmelte er dabei ununterbrochen, »lass es nicht Konstanze sein. Bestimmt konnte sie nicht aus dem Louvre weg, und all das hat nichts mit ihr zu tun.« Doch dann fand er in der Hecke einen zerrissenen Frauenhandschuh, der denselben Duft verströmte wie Konstanzes Brief. Verzweifelt steckte er den Handschuh ein und wandte sich zum Gehen. Da hörte er plötzlich eine leise Stimme hinter sich.
»Ich habe die Entführung gesehen.«
D'Artagnan wirbelte auf dem Absatz herum. Ein zerlumpter Greis stand im Schatten der Bäume und sah ihn unsicher an. »Sprechen Sie!« beschwor ihn D'Artagnan und warf ihm ein Goldstück zu. Der Alte lieferte ihm eine genaue Beschreibung von 3 Männern, die Konstanze knapp nach 9 Uhr mit Gewalt in eine Kutsche geschleppt hatten. Einer der 3 Entführer war D'Artagnan mit Sicherheit unbekannt, doch die anderen 2 identifizierte er mit ebensolcher Sicherheit. Es waren sein Mann aus Meung und Herr Bonacieux. Er dankte dem Alten mit einer weiteren Münze und rannte zum Fluss, wo er sämtliche Gasthäuser nach Planchet absuchte. Als er ihn endlich fand, war es weit nach Mitternacht. Es fuhr keine Fähre mehr, und so mussten sie wohl oder übel bis zum Morgen warten. D'Artagnan nützte die Zeit, indem er Planchet in alles einweihte. »Ich kann es immer noch nicht fassen, dass Bonacieux seine eigene Frau verraten hat«, schloss er. »Wie mag er wohl von unserer Verabredung erfahren haben?«
»Nun, auf dieselbe zauberische Art und Weise, wie auch der Brief in unsere Wohnung gelangte«, versetzte Planchet trocken, »nämlich mit Hilfe eines 2. Schlüssels.«
»Du hast recht«, sagte D'Artagnan erschüttert. Er muss Konstanze beobachtet haben, als sie den Brief nach oben trug. »Ach, wenn doch nur Athos, Porthos und Aramis hier wären. Wir hätten ihm nu einen Plan ausgeheckt, wie diesem elenden Schuft der Aufenthaltsort seiner Frau zu entlocken ist.«
»Ja«,
nickte Planchet. »Die drei Musketiere könnten wir jetzt gut gebrauchen. Wer weiß, was aus ihnen geworden ist?« Sie versanken in trübes Schweigen. Draußen dämmerte ein ebenso trüber Morgen heran, und die erste Fähre tauchte aus dem Nebel auf. Einem plötzlichen Einfall folgend, beschloss D'Artagnan, statt nach Hause, zu Herrn de Treville zu gehen. Der Hauptmann der Musketiere empfing ihn trotz der frühen Morgenstunde mit großer Herzlichkeit. »Ah, D'Artagnan! Ich habe bereits erfahren, dass Sie wieder aus dem Urlaub zurück sind. Wie geht es Ihnen? Und wo haben Sie meine wackeren drei Musketiere gelassen?« D'Artagnan schluckte. »Sie haben also keine Nachricht von Athos, Porthos und Aramis?« Treville sah ihn verwundert an. »Nein, warum sollte ich?« Da fasste sich D'Artagnan ein Herz. Er erzählte alles, was seit jenem unglückseligen Tag, an dem Bonacieux an seine Tür geklopft hatte, geschehen war. Dabei umschiffte er geschickt die Szenen mit der Königin, denn als Edelmann wollte und durfte er keine fremden Geheimnisse preisgeben. Treville war wie vom Donner gerührt. »Mein lieber Freund«, sagte er schließlich, »Sie müssen aus Paris verschwinden, bis etwas Gras über die Sache gewachsen ist. Wahrscheinlich warten die Leute des Kardinals bereits in ihrer Wohnung.« »Ja«, murmelte D'Artagnan, »das vermute ich auch. Deshalb kam ich auch zuerst zu Ihnen.« Treville setzte sich entschlossen an seinen Schreibtisch und kritzelte einige Zeilen auf ein Blatt Papier. »Da«, sagte er und reichte ihm dieses, »Ihr Urlaub ist somit verlängert. Sammeln Sie Ihre verdammten Freunde wieder ein und dann begeben Sie sich in das am weitesten entfernte Seebad, das Sie finden können.« »Und Constanze?« fragte D'Artagnan verzweifelt. »Ich werde der Königin vom Unglück ihrer armen Zofe erzählen. Sie wird alle Hebel in Bewegung setzen, um Constanzes Aufenthaltsort herauszufinden. Da können Sie sicher sein. Und jetzt verschwinden Sie, am besten in einem weiten Bogen um Ihre Wohnung herum.« »Aber mein Diener hat nichts gepackt«, wandte D'Artagnan ein. »Oh, mit Pferden und mit Mantelsäcken kann ich Ihnen aushelfen. Und was die Badehosen anbelangt, so scheinen mir Ihre Mittel ausreichend zu sein, um unterwegs welche zu kaufen«, sagte Treville mit einem beziehungsvollen Blick auf den Ring der Königin, den D'Artagnan am kleinen Finger trug. D'Artagnan musste unwillkürlich schmunzeln. Dann verabschiedete er sich, und eine halbe Stunde später verließen er und sein Diener auf verschiedenen Straßen Paris. In Saint-Denis trafen sie einander wieder. Ohne Zwischenfall erreichten sie am Abend Chantilly, wo sie in demselben Gasthaus abstiegen wie auf ihrer ersten Reise. Sogleich begab sich D'Artagnan zum Wirt, um ihn nach Porthos zu fragen. Der Wirt machte ein Gesicht, als hätte er in einen sauren Apfel gebissen. »Ja, der ist hier«, sagte er, »und meine Frau und ich sind seinetwegen ziemlich in Sorge.« »Ist er verwundet?« fragte D'Artagnan erschrocken. »Nein, er selber nicht. Doch seine Geldbörse, mein Herr, wenn Sie verstehen, was ich meine.« D'Artagnan musste hellauf lachen. Der Wirt bangte also um die Zeche, und so wie er Porthos kannte, hatte er die 14 Tage hier gelebt wie eine Made im Speck. »Verehrter Wirt«, sagte er und legte wie zufällig die Hand mit dem Ring der Königin auf die Theke, »Herr Porthos wird selbstverständlich seine Schulden bezahlen, dafür bürge ich.« Der Wirt bekam Stielaugen, und in der nächsten Sekunde überschlug er sich förmlich vor Eifer, den vornehmen Gast zu Herrn Porthos zu bringen. Die Wiedersehensfreude war unbeschreiblich. Bis spät in die Nacht aßen und tranken die Freunde mit den Dienern den halben Wirtshauskeller leer. Am Morgen ritt D'Artagnan zu einem Juwelier und verkaufte den Ring der Königin. Die Summe, die er dafür bekam, war so gewaltig, dass er noch 100 Freunde vom Schlage Porthos damit hätte auslösen können. Sie kauften Pferde und ritten unverzüglich nach Beauvais. Das enge Straßenstück rief unliebsame Erinnerungen hervor, doch glücklicherweise waren weit und breit keine Bauarbeiter zu sehen. 2 Stunden später erreichten sie das Gasthaus, in dem sie Aramis verwundet zurückgelassen hatten. Aramis saß quietschvergnügt im Gespräch mit 2 Priestern. Seine Schulter war prächtig verheilt, doch leider litt auch er an jenem schnöden Leiden, das schon Porthos an der Rückkehr gehindert hatte. Er war restlos pleite. D'Artagnan löste auch Aramis aus, einen Tag später ebenso Athos. Er war so heilfroh darüber, seine Freunde gesund und munter vorzufinden, dass er ihnen die Gründe für ihre missliche Lage verzieh. Alle 3 hatten das Geld des Kardinals entweder verspielt, der Kirche vermacht oder vertrunken. Glücklich wiedervereint, befolgten die 4 Unzertrennlichen den Rat des Herrn de Treville. Sie reisten in ein nettes kleines Seebad, wo sie Tag aus, Tag ein faul in der Sonne lagen und einander viel zu erzählen hatten. Milady. Was macht ein Musketier oder ein angehender Musketier, wenn er 2 Wochen lang nur Sonne, Strand und Meer sieht? Er wird trübsinnig und beginnt sich zu sehnen. Unsere 4 Urlauber sehnten sich nach dem grauen Pflaster von Paris, nach einem Schwätzchen im Hof von Treville und nach einem Haufen Kardinalsgardisten, denen man ein Duell anhängen konnte. So war die Rückreise binnen Sekunden eine beschlossene Sache. Am Nachmittag des 15. Tages ritten die 3 Musketiere und D'Artagnan braun gebrannt im Hof des Herrn de Treville ein. Dieser war hoch erfreut, seine Schützlinge zu sehen. »Gut, dass ihr kommt«, rief er, »sonst hätte ich wohl sämtliche Badeorte Frankreichs abklappern müssen, um euch den Stellungsbefehl zu übermitteln.«
»Den Stellungsbefehl?« fragten die 4 Freunde erstaunt.
»Ja«, entgegnete Treville, »der König will La Rochelle belagern, das sich mit England verbündet hat.« Der Feldzug beginnt am 1. Mai. Ihr habt also noch genau 5 Tage, um eure Ausrüstung zusammenzubekommen. Athos, Porthos und Aramis zogen bedenkliche Gesichter. So eine Musketierausrüstung war sehr kostspielig, und sie würden all ihren Charme aufbieten müssen, um einen edlen Spender oder, noch besser, eine reizende Spenderin zu finden. Sie verabschiedeten sich hastig, um die Sache anzugehen. D'Artagnan blieb noch, denn ihm brannte eine Frage auf der Zunge. Er musste sie gar nicht erst stellen. Denn Treville sagte, kaum dass sie alleine waren, »Die Königin lässt nach Konstanze forschen, doch bisher leider ohne Erfolg. Dafür ist ihre Wohnung wieder sicher, da der Kardinal vollauf mit den Vorbereitungen für den Feldzug beschäftigt ist.« Das war D'Artagnan ein schwacher Trost. Trotzdem bedankte er sich für Trevilles Mühen und machte sich gedankenschwer auf den Heimweg. Als er über die Seinebrücke ging, hielt plötzlich wenige Schritte vor ihm eine vornehme Kutsche. Eine Dame beugte sich heraus und rief einem Reiter ein paar englische Worte zu. Irgendetwas an der Dame und an ihrer Stimme kam D'Artagnan merkwürdig bekannt vor. Zwischen der Dame und dem Mann entspann sich eine erregte Unterhaltung, und obwohl D'Artagnan nichts verstand, glaubte er, die Dame sei beleidigt worden. In seiner ungestümen Art mischte er sich ein. Der Edelmann fuhr ihn auf Französisch an. »Du Rotzbube! Kümmer dich um deinen eigenen Kram!« Das fand D'Artagnan nun wirklich beleidigend. »Oho, Sie wollen sich wohl duellieren?« schrie er. Der fremde Edelmann starrte ihn verächtlich an. Dann sagte er knapp, »6 Uhr hinter dem Luxembourg. Ich werde deine Freunde mitbringen.«
»Ich ebenfalls«, rief D'Artagnan.
»Und mit wem werde ich die Ehre haben?« Der Engländer verbeugte sich. »Ich bin Lord Winter, der Schwager dieser Dame hier.« Die Frau, die ja der eigentliche Anlass für das Duell war, hätte D'Artagnan über dem Wortwechsel fast vergessen. Er drehte sich zu ihr um. Sie hatte den Schleier hochgezogen und blickte ihn mit ihren grünen Augen kalt und spöttisch an. D'Artagnan schluckte. Es war Milady, jene Dame, die er in Meung mit seinem Erzfeind gesehen hatte. Er verneigte sich verwirrt und rannte schnurstracks zu Athos. Atemlos berichtete er ihm von dem Vorfall. Athos war begeistert, dass ihn ein Duell von der trüben Grübelei wegen seiner Ausrüstung ablenken würde. Sie ließen sofort nach Porthos und Aramis schicken, und pünktlich 6 standen die 4 Unzertrennlichen hinter dem Luxembourg. Die Engländer waren schon da. Nach den üblichen Höflichkeitsfloskeln flogen auch schon die Degen aus den Scheiden und ein erbitterter Kampf begann. Athos verwundete seinen Gegner schon nach wenigen Hieben tödlich. Porthos gewann durch einen gezielten Stich in den Schenkel und der Duellant von Aramis nahm Reißaus. D'Artagnan hatte in Lord Winter einen weitaus zäheren Gegner, doch schließlich gelang es ihm, ihn zu entwaffnen. Er sagte ruhig, »Ich könnte Sie jetzt töten.« Doch um ihrer schönen Schwägerin willen schenke ich ihnen das Leben. Lord Winter umarmte ihn überschwänglich und lud ihn noch für denselben Abend zu sich ein. »Dann können Sie ja auch Milady kennenlernen«, lachte er. »Schließlich ist ja sie der Grund für mein fast verlorenes und glücklich wiedergewonnenes Leben.« D'Artagnan sagte gerne zu, denn die geheimnisvolle Spionin des Kardinals zog ihn auf merkwürdige Weise an. Die Musketiere und D'Artagnan gingen noch ein Stück zusammen und besprachen das siegreiche Duell. Porthos und Aramis verabschiedeten sich aber bald, denn sie waren beide mit Damen verabredet, die als edle Spenderinnen für ihre Ausrüstungen in Frage kamen. Athos ging eine Weile schweigend neben D'Artagnan. Plötzlich blieb er stehen und fragte: »Du gehst wirklich zu dieser Milady, von der du weißt, dass sie dem Kardinal dient?«
»Ja«, sagte D'Artagnan, »sie interessiert mich.«
»Spiel bloß nicht mit dem Feuer«, warnte Athos. »Frauen darf man niemals trauen.« D'Artagnan sah ihn lächelnd an.
»Das klingt beinahe so, als ob du aus Erfahrung sprichst. Dabei hat dich noch nie jemand mit einer Frau gesehen.«
Ein düsterer Schmerz glitt über Athos Gesicht. Doch sogleich hatte er sich wieder in der Gewalt und sagte leichthin, »Es wird mich auch in Zukunft keiner sehen. Doch jetzt muss ich gehen, und auch deine Zeit wird knapp.« Sie klopften einander auf die Schultern und trennten sich. D'Artagnan eilte in die Wohnung, wo er den armen Planchet tüchtig herumkommandierte, bis er endlich geschniegelt und gestriegelt zur angegebenen Adresse ritt. Lord Winter empfing ihn liebenswürdig und führte ihn in den Salon. Milady saß wie hingegossen auf einem roten Sofa.
»Darf ich dir D'Artagnan vorstellen, meine Liebe?« sagte der Lord.
Milady lächelte und reichte D'Artagnan die Hand. Während sich dieser charmant darüber beugte, fuhr Lord Winter fort,
»er war so edel, mich bei unserem Duell zu verschonen.«
Die Hand unter D'Artagnans Lippen zuckte, und als er überrascht aufsah, bemerkte er einen derart grässlichen Ausdruck in Miladys Augen, dass ihn schauderte. »Ihr wäre es wohl lieber, ich hätte ihren Schwager getötet«, schoss es ihm durch den Kopf. Doch Milady trug schon wieder ihr wunderschönes Lächeln.
»Oh, da muss ich Ihnen ja zutiefst dankbar sein«, sagte sie, »denn Lord Winter ist mein einziger Verwandter, ja, der einzige Freund, der mir nach dem Tod meines Mannes blieb.«
Sie seufzte und wischte sich eine Träne aus den Augen.
»Und wohl auch der einzige, von dem du was zu erben hast«, dachte D'Artagnan boshaft, denn der grausame Blick von vorhin beschäftigte ihn.
Milady schien etwas von seinem wenig schmeichelhaften Verdacht zu ahnen, denn sie zog plötzlich mit einer theatralischen Geste einen Saphir vom Finger.
»Nehmen Sie diesen Ring zum Zeichen meiner Dankbarkeit, mein lieber D'Artagnan«, rief sie und sah ihn entwaffnend an.
D'Artagnan war tatsächlich überrumpelt. Er steckte den Ring ein und murmelte einige Dankesworte.
Lord Winter sagte lächelnd, »Wie ich sehe, versteht ihr euch prächtig. Da darf ich mich wohl zurückziehen, um ein dringendes Geschäft zu erledigen.«
Milady nickte gnädig und D'Artagnan verbeugte sich. Als sie alleine waren, fing Milady höflich an zu plaudern. Ihr Französisch war ohne Akzent. Sie konnte unmöglich von Geburt an Engländerin sein. D'Artagnan stellte eine diesbezügliche Frage, doch sie wich geschickt aus.
»Wenn wir gerade von England sprechen, waren Sie schon einmal dort?«
D'Artagnan sagte schnell, »Ja, einmal. Ich begleitete meinen Freund Athos in ein Seebad. Der Arme musste dort einen Kuraufenthalt verbringen.« Milady biss sich auf die Lippen. Sie stand abrupt auf, um Wein nachzuschenken. Dabei stolperte sie, und D'Artagnan ergriff unwillkürlich ihren Arm. Ihr Kleid verrutschte, einen Zentimeter nur, doch D'Artagnan konnte deutlich die rote Lilie auf ihrer Schulter sehen.
Milady trug das Brandmal des Henkers.
Ihr schönes Gesicht verzerrte sich zu einer Fratze, als ihr klar wurde, dass D'Artagnan das Mal erblickt hatte.
»Elender!« schrie sie. »Erst bringst du mich um mein Erbe, und jetzt kennst du auch noch mein Geheimnis. Du musst sterben!«
Und schon hatte sie ein Messer in der Hand und stürzte sich auf ihn. Mit einem gewaltigen Satz rettete sich D'Artagnan zum Fenster. Er hatte ja schon einige Übungen im derartigen Verlassen von Häusern, und so zögerte er keine Sekunde hinauszuspringen. Er hörte noch, wie Milady tobte, »Sperrt das Tor ab! Haltet ihn auf!« Doch dann war er schon auf der Straße und rannte wie gehetzt zu Athos. Dieser war nicht schlecht erstaunt, als sein Freund mitten in der Nacht an seiner Tür trommelte. Verschlafen sagte er,
»Du siehst aus, als hättest du den Teufel gesehen.«
»Schlimmer«, keuchte D'Artagnan. »Ich sah, dass Milady auf der Schulter das Mal des Henkers trägt.« »Was sagst du da?« schrie Athos und griff sich ans Herz. »Ist dir nicht gut?« fragte D'Artagnan besorgt.
Athos schien ihn gar nicht zu hören.
»Wie sieht Milady aus?« fragte er mit einer Stimme, die geradewegs aus seinem Grab zu kommen schien.
Obwohl D'Artagnan das Verhalten seines Freundes verwirrte, gab er eine genaue Beschreibung von Milady. Nicht einmal die kleine Zahnlücke vergaß er, die ihr so trefflich stand. Athos sank in einen Stuhl.
»Nein, unmöglich«, murmelte er. »Tote können nicht auferstehen.«
Er fing einen entsetzten Blick von D'Artagnan auf. Da gab er sich einen Ruck und begann beinahe tonlos zu sprechen.
»Du sagtest heute, man habe mich noch nie mit einer Frau gesehen. Doch ich hatte einmal eine Frau, früher, als ich noch der Graf von La Fère war. Ich traf sie in einer armseligen Hütte und war so betört von ihrer Schönheit, dass ich sie blindlings heiratete. Sie bekam alles von mir. Meinen Namen, meine Liebe, mein Geld, ja sogar den Saphirring meiner verstorbenen Mutter schenkte ich ihr.«
D'Artagnan zuckte zusammen und hielt Athos stumm den Ring entgegen, den ihm Milady gegeben hatte. Athos blickte ihn starr an. Dann nickte er.
»Ja, sie ist es. Nun gibt es keinen Zweifel mehr.«
»Erzähl weiter«, bat D'Artagnan. »Warum hast du geglaubt, deine frühere Frau alias Milady wäre tot?«
»Weil ich sie mit eigenen Händen an einen Baum geknüpft habe«, stöhnte Athos und schlug die Hände vors Gesicht.
D'Artagnan war so entsetzt, dass er taumelte. Athos sprach kaum hörbar weiter.
»Ich war damals Grundherr und konnte über Leben und Tod entscheiden. Sie hat mich mit ihrem Engelsgesicht von vorne bis hinten betrogen. Durch Zufall entdeckte ich die Lilie auf ihrer Schulter. Verstehst du, D'Artagnan? Mein Engel war eine Ehelose, eine Verbrecherin. Und da hast du sie gerichtet«, flüsterte D'Artagnan.
»Ja«, stieß Athos hervor. »Doch wie es scheint, nicht endgültig genug. Der Teufel weiß, wie sie vom Baum herunterkam. Ich verkaufte noch am selben Tag mein Schloss, ging nach Paris und wurde unter dem Namen Athos Musketier. Nur du weißt, dass der Graf La Fère noch lebt.« Nach dieser furchtbaren Lebensbeichte trat ein langes Schweigen ein. Schließlich fragte D'Artagnan: »Und was wird nun geschehen, da auch ich Miladys Geheimnis kenne?« »Ich fürchte, du wirst eine Menge Probleme kriegen. Am besten, du bleibst erst einmal bei mir. Morgen sehen wir dann weiter. Gute Nacht, D'Artagnan.« Dann legten sie sich nieder, doch sie fanden beide lange keinen Schlaf. Wein aus Anjou und ein hellhöriges Ofenrohr. Am nächsten Tag lösten sich zumindest zwei Probleme. Eines für D'Artagnan und eines für Athos. Um 8 Uhr klopfte Planchet aufgeregt an die Tür und rief: »Ist mein Herr da?« D'Artagnan öffnete ihm selbst. »Ihre Kompanie rückt unter Hauptmann Essard um 9 nach La Rochelle aus. Sie soll die Vorhut bilden«, keuchte Planchet. »Und die Musketiere?« fragte Athos, der hinzugetreten war. »Wie geplant am 1. Mai.« »Danke, Planchet«, sagte D'Artagnan. »Pack rasch unsere Sachen. Ich erwarte dich bei Hauptmann Issard.« Planchet gehorchte und rannte kurzatmig davon.
»Das kommt ja wie gerufen«, strahlte Athos. »In Paris wärst du keinen Tag länger vor Milady sicher, und die Kompanie wird dir doch einen gewissen Schutz geben.«
»Ja«, murmelte D'Artagnan, »das kann schon sein. Trotzdem muss ich mich von euch trennen.«
»Aber nur für einige Tage«, tröstete Athos. »Dann kommen wir in alter Frische nach und passen auf dich auf.«
D'Artagnan musste wider Willen lachen. Er umarmte seinen Freund und fragte: »Wie steht's um deine Ausrüstung?« Statt einer Antwort blickte Athos verlegen zu Boden. Da zog D'Artagnan entschlossen den Saphir vom Finger. »Da, nimm ihn. Er gehört ohnehin dir.«
»Oh nein, der Ring ist besudelt«, wehrte Athos ab. »Sei nicht kindisch. Verkauf ihn, und du bist dein Problem mit der Ausrüstung ein für allemal los.«
Athos zögerte, doch dann nahm er den Ring. »Eigentlich ist der Ring ja das einzig Gute, was je von Milady kam. Ich meine, weil er zur rechten Zeit kommt«, sagte er vorsichtig.
»Ja, genau, das meine ich auch«, bestätigte D'Artagnan. »Aber jetzt muss ich los. Grüß mir Aramis und Porthos.«
Sie umarmten einander ein zweites Mal, und D'Artagnan hatte das Gefühl, seinem Freund noch nie so nahe gewesen zu sein. Einige Tage später erinnerte er sich wehmütig an eben dieses Gefühl. Die Ankunft der Musketiere in La Rochelle hatte sich verzögert, da der König plötzlich erkrankt war. Und weil D'Artagnan in der eigenen Kompanie keine Freunde hatte, streifte er in seiner Freizeit oft allein durch die Gegend. Auch an diesem Abend war er unterwegs. Plötzlich sah er im Schein der untergehenden Sonne einen Gewehrlauf blinken. Instinktiv warf er sich zu Boden. Fast gleichzeitig krachte ein Schuss und die Kugel pfiff haarscharf über seinen Kopf hinweg. D'Artagnan rollte sich in den Straßengraben. Kaum war er in der Versenkung, als auch von der anderen Seite her geschossen wurde. Es gab keinen Zweifel. Das Ganze war ein gemeiner Hinterhalt. Irgendwie gelang es D'Artagnan, mit einem Satz aus dem Graben herauszuspringen und wie ein hakenschlagender Hase über das freiliegende Feld zu jagen. Jedenfalls kam er unverletzt aus dem Kugelhagel heraus und erreichte keuchend das schützende Lager. In der Nacht lag er lange wach. Er war sich beinahe sicher, dass Milady hinter dem Anschlag steckte. »D'Artagnan, pass auf«, flüsterte er sich selber zu, »ab morgen keine einsamen Spaziergänge mehr und am besten einen Vorkoster.« Doch leider sehen üble Dinge bei hellem Sonnenschein stets anders aus. So erwachte D'Artagnan am nächsten Tag wieder recht sorglos, so wie es eben seine Art war. An diesem Morgen ging das Gerücht durchs Lager, der König sei genesen und mit seinen Musketieren bereits auf dem Weg hierher. Daher überraschte es D'Artagnan keineswegs, als ihm Planchet ein Paket aus Anjou überreichte, dem ein Brief mit folgendem Inhalt beigeschlossen war. »Herrn D'Artagnan zur Kenntnis. Die Herren Athos, Porthos und Aramis schicken als Vorhut diesen Wein, der Ihnen bei mir so gut gemundet hat. Sie mögen auf Ihre Gesundheit trinken, bis Sie selbst da sind. Godot, Gastwirt der Musketiere des Königs.« »Das sieht Ihnen ähnlich«, lachte D'Artagnan. »Auf so einen Einfall können nur meine Freunde kommen. Planchet, heute Abend gibt's ein Festmahl.« Planchet begann unverzüglich mit den Vorbereitungen. Mit Hilfe eines befreundeten Dieners brutzelte und kochte er den ganzen Tag. Das Essen war gerade angerichtet und D'Artagnan wollte den ersten Schluck Wein kosten, als plötzlich lauter Jubel ertönte. »Es lebe der König! Hoch die Musketiere!« D'Artagnan sprang auf. Die Ankunft seiner Freunde wollte er nicht versäumen. Bald hatte er sie im allgemeinen Trubel ausgemacht. »Ihr kommt gerade recht«, strahlte er. »Der Braten ist noch warm.« »Das hört man gern«, sagte Porthos, und Athos fügte hinzu, »ich hoffe, du hast doch einen trinkbaren Wein.« »Aber natürlich«, lachte D'Artagnan, »von den 12 Flaschen, die ihr mir freundlicherweise aus Anjou geschickt habt, sind noch alle da.« Athos, Porthos und Aramis sahen ihn groß an. »Wir haben dir Wein geschickt?«
»Jetzt tut bloß nicht so geheimnisvoll«, rief D'Artagnan,
»der Wirt Godot hat euren Auftrag bestens ausgeführt.« Athos war leichenblass geworden.
»D'Artagnan, wir haben Godot keinen Auftrag gegeben.« Jetzt begriff auch D'Artagnan.
»Um Gottes Willen«, schrie er, »sollte diese Frau...« Er unterbrach sich und rannte wie gehetzt ins Zelt zurück. Die Musketiere folgten ihm, doch es war bereits zu spät. Der eine Diener wand sich in Krämpfen auf dem Boden. Planchet kniete vor ihm und jammerte und schrie in einem fort,
»Herr, er hat aus Ihrem Glas getrunken!«
Eine Minute später war der arme Kerl tot. Lange sprach niemand ein Wort. Schließlich schüttelte sich D'Artagnan, als würde er so das Grauen aus den Knochen bringen. »Ich glaube«, murmelte er, »eure Ankunft hat mir das Leben gerettet.«
»Aber wer will dich töten?« rief Aramis entsetzt.
»Das ist eine lange Geschichte, die wir besser nicht hier erörtern sollten«, sagte Athos anstelle von D'Artagnan. »Gibt es ein einsames Gasthaus in der Nähe?«
D'Artagnan nickte, noch immer wie betäubt.
Die Freunde kamen überein, einander am nächsten Abend dort zu treffen. Dann trennten sie sich, denn die Musketiere mussten sich allmählich im Lager des Königs blicken lassen. Das Gasthaus zum Roten Taubenschlag entpuppte sich als weit weniger einsam, als D'Artagnan geglaubt hatte. Zum Glück überließ ihnen der Wirt ein Hinterzimmer. Zwar war es dort nicht sehr gemütlich, denn der Raum wurde offenbar gerade renoviert. Überall lag Schutt herum und aus der Wand ragte ein abgerissenes Ofenrohr. Doch den Freunden war alles recht, wenn sie nur keine geheimen Lauscher fürchten mussten. Dass sie selbst wenig später in eben diese Rolle schlüpfen würden, ahnten sie noch nicht. Während D'Artagnan, Porthos und Aramis in die Hintergründe des Giftanschlags einweihte, ging Athos nervös im Zimmer auf und ab. Plötzlich blieb er wie angewurzelt stehen und presste sein Ohr gegen das Ofenrohr. »Psst!« zischte er. »Hört euch das an!« Die Freunde traten neugierig näher und gruppierten sich um das Ofenrohr.
»Ich kann mich also auf Sie verlassen, Milady?«
tönte es dumpf, doch deutlich aus der Öffnung. D'Artagnan hätte beinahe aufgeschrien, doch Athos hielt ihm die Hand vor den Mund. Die Antwort von Milady kam klipp und klar.
»Ja, Eminenz, so wie Sie sich in der Sache mit den Diamantknöpfen auf mich verlassen konnten.«
Die vier Freunde konnten es nicht fassen. Sie waren Zeugen eines Gesprächs zwischen dem Kardinal und Milady und verdankten diesen Umstand einem stillgelegten Ofenrohr. Mit angehaltenem Atem hörten sie weiter zu.
»Wie der Herzog von Buckingham stirbt, überlasse ich ganz Ihrer Fantasie«, sagte der Kardinal. »Tatsache ist, dass nur sein Tod Frankreich den endgültigen Sieg über England bringt.«
Die vier Lauscher sahen einander betroffen an. Buckingham war Befehlshaber der englischen Armee und hatte dem belagerten Rochelle Hilfe versprochen, aber dass er deshalb hinterrücks ermordet werden sollte, fanden sie abscheulich. Milady ergriff wieder das Wort.
»Lassen Sie mich nur machen, Eminenz. Aber nun, da wir von Ihrem Feind gesprochen haben, möchte ich auch einige Worte über meinen verlieren.« »Wie, Milady? Sie haben einen Feind?« fragte der Kardinal spöttisch. »Kaum zu glauben, bei Ihrem sanften Gemüt.«
Milady ging gar nicht darauf ein. Heftig brach es aus ihr heraus.
»Ja, auch ich habe einen Todfeind, und sein Name ist D'Artagnan.«
Die vier Lauscher zuckten zusammen, und diesmal presste D'Artagnan vorsorglich selbst die Hand auf seinen Mund.
»Es ist mir, als hätte ich diesen Namen schon einmal gehört«, sagte der Kardinal trocken. »Oh ja, Eminenz«, rief Milady leidenschaftlich, »dieser abscheuliche Kerl hat Ihnen mit Hilfe dreier Musketiere die Niederlage beim Ball der Königin beschert.« »Ah ja«, murmelte der Kardinal, »ein verwegener Bursche in der Tat. Doch was hat er Ihnen angetan, meine Liebe?« »Das Schlimmste, was einer Frau geschehen kann«, sagte Milady düster. »Eminenz, geben Sie mir D'Artagnans Kopf gegen den Kopf von Buckingham.« »Oho«, lachte der Kardinal, »Milady stellt Bedingungen. Darf man fragen, warum Sie diesen D'Artagnan nicht selbst erledigen?«
Miladys Stimme überschlug sich fast vor Hass.
»Er ist mir schon zweimal entkommen. Ich brauche Ihre Vollmacht, um ganz offen vorzugehen.«
Eine kleine Pause trat ein. Dann sagte der Kardinal,
»Nun gut, ich entspreche Ihrem Wunsch. Dieser D'Artagnan ist ja nur ein kleiner Wicht. Doch jetzt zu Ihrer Englandreise. Ihr Schiff ankert an der Mündung der Charente, und es wartet höchstens eine halbe Stunde. Brechen Sie also sofort auf. Nein, besser erst 5 Minuten nach mir.«
Die totenbleich gewordene Lauscher hörten das Kratzen einer Feder über Papier. Dann rückte ein Stuhl, und schwere Schritte kamen die Treppe herunter. Die vier Freunde verhielten sich mucksmäuschenstill. Erst als sie den Kardinal davonreiten hörten, erwachten sie aus der Erstarrung.